Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Heute lautet mein Thema: mehr wohnen, weniger essen. Denn das kann man aus den jüngsten politischen Konzepten, die so in Deutschland umgesetzt werden und diskutiert werden, entnehmen. Politiker möchten, dass die Menschen weniger essen und dass sie irgendwie mehr wohnen, wenn das geht. Denn sie intervenieren in Preise oder versuchen das zumindest. Lebensmittel sollen teurer werden, Wohnungen dagegen, Wohnraum dagegen billiger. Oder zumindest sollen die Preise nicht steigen. Das ist von den Auswirkungen her sehr ähnlich. Ich werde mir mal die Phänomene genau angucken. Dann werde ich versuchen, ein bisschen in die politische Ökonomie dieses Ganzen zu schauen. Das ist nämlich schwieriger, als man denkt, oder schwieriger vielleicht nicht, aber komplizierter, als es an der Oberfläche aussieht. Das liegt einfach, kann ich jetzt schon vorwegnehmen, daran, weil die Menschen in Deutschland im globalen und auch im zeitreihen Vergleich so unfassbar wohlhabend und reich sind. Und drittens schaue ich mir dann noch so ein paar andere Argumente an, die vorgebracht werden, gerade für teurere Lebensmittel. Aber beginnen wir erstmal mit den beiden Phänomenen. Es gibt da noch viel mehr, das ist nur eine kleine Auswahl, aber die sind nun gerade aktuell. Die Kanzlerin hat die Chefs der großen Lebensmitteldiscounter, der großen Supermarktketten, Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, glaube ich, noch wen habe ich vergessen, ist auch egal, ins Kanzleramt eingeladen. Und die wird Ihnen dort mal sagen, da gibt es ein Problem, ihr verkauft die Lebensmittel zu billig. Und ihr übt natürlich zu viel Preisdruck deshalb auf die Hersteller, die Produzenten aus. Das ist eine Diskussion, die schon länger währt. Gleichzeitig hat der Berliner Senat, das Abgeordneten und das Abgeordnetenhaus gerade einen Mietendeckel beschlossen. Das ist auch so etwas, was eigentlich alle Parteien des sozialdemokratischen Mainstreams wollen. Also SPD, CDU, die wollen alle Mietendeckel. Grüne wollen Mietendeckel. Und das ist ja ein Instrument, um den Preisanstieg zu verhindern, um letztlich, wenn wir über relative Preise reden, Wohnen billiger zu machen. Also könnte man sagen, die Leute sollen irgendwie mehr wohnen, haben vielleicht größere Wohnungen dann oder so, können sie noch ein bisschen Sport machen, aber sollen nicht mehr so viel essen. Es gibt noch viele andere Regulierungen in diese Richtung. Nun schauen wir uns mal an, wem das erstmal rein ökonomisch betrachtet oder rein Geldwert betrachtet nützt. Es nützt natürlich nicht etwa denen, von denen gesagt wird, von denen argumentiert wird, dass es ihnen nützt. Es nützt tatsächlich teilweise Mietern, die schon in Wohnungen drin sind. Es macht Wohnen für sie relativ billiger. Aber selbst denen nützt es nicht so richtig dauerhaft, denn wir sind eine Gesellschaft, in der eine ganze Menge Menschen immer mal umziehen müssen oder das vielleicht auch wollen, veränderte Lebensumstände, veränderte Präferenzen, neuer Job, whatever. Das erschwert es. Es erschwert auch für die, die in den dann mietpreisgedeckelten Wohnungen sitzen, wohnen, das Umziehen. Und es hält natürlich Menschen, die eine Wohnung suchen, weil sie zum Beispiel des Jobs wegen oder des Studiums wegen in eine Stadt ziehen. Es hindert die daran. Es macht Wohnraum für die teurer und es verhindert das beste Instrument, das wir kennen, um Preise unter Kontrolle zu behalten, um Preise zu senken. Es verhindert das. Das ist die Neuschaffung von Wohnraum. Es verhindert den Neubau von Wohnungen oder zerstört zumindest fast jeden Anreiz. Und wie immer, wenn staatliches Handeln den Anreiz zur Produktion von irgendetwas zerstört hat, dann nimmt sich der Staat der Sache selber an. Und dann wird es gewöhnlich ganz dunkel. Staatliche Wohnungen haben höhere Baukosten und sowas alles. Kapitalkosten sind zurzeit niedrig, aufgrund der, die wir jetzt nicht diskutieren, der vollkommen absurden Nullzinspolitik. Aber trotzdem, Kosten sind gewöhnlich höher, weil eben staatliche Bauherren keine Unternehmer sind, sondern wieder tausend Dinge beachten müssen, Interessengruppen bedienen müssen. Doch warum macht man das dann? Warum hat diese Politik Unterstützung? Ist ja nicht so, dass der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus von niemandem gewählt wurde. Es wurde natürlich tatsächlich hauptsächlich gewählt von denen, die in den Wohnungen drin sitzen. Aber ich glaube, wir sind beim zweiten Problem. Das ist die extreme Selbstverblendung oder die extreme Verblendung und die fehlende Bereitschaft, über ganz einfache Zusammenhänge mal nachzudenken, bei sehr, sehr vielen Leuten. Ich will gar nicht sagen, dass es das fehlende Vermögen ist, das ist es bei einigen auch. Aber dieser einfache Mechanismus, ich erlaube nicht mehr, Preise zu erhöhen bei knappem Angebot, niemand wird das mehr anbieten. Dieser einfache Zusammenhang, wo jeder, wenn er sich selber in die Rolle des potenziellen Bauherrn setzen würde, kapieren würde, na klar, würde ich da nicht bauen, wenn ich dann vielleicht pleite gehen würde oder gar nichts dran verdienen würde bei dem ganzen Stress. All das wollen die Leute, darüber wollen die Leute nicht nachdenken, weil viele Menschen eine Politik bevorzugen, bei der sie sich gut fühlen, sitzend in ihren Wohnungen und Essen aus dem Bioladen genießen. Nun sind wir beim anderen Punkt, bei der Landwirtschaft. Bei Supermärkten, bei Nahrungsmitteln. Die verkaufen ja auch noch einiges andere, aber wir reden jetzt hier mal über Nahrungsmittel. Die Milch ist zu billig. Die Eier sind zu billig. Das Fleisch ist zu billig. Sagen alles Leute, natürlich, die sich das wunderbar leisten können. Vielleicht sogar ein paar, die sich es nicht leisten können, weiß ich nicht, weil wir, und da komme ich dann gleich dazu, weil wir so unheimlich wohlhabend sind und es so unheimlich gut geht, können wir uns mit ganz anderen Dingen befassen. In anderen Ländern und in anderen Zeiten in Deutschland war es ein Erfolg, wenn die Milch billiger wurde oder die Eier oder das Brot oder was auch immer, die Butter oder später dann die Margarine. Und da war Marktmacht etwas, was die Leute tatsächlich brauchten. Schauen wir in die Geschichte. Der Konsum, das war eine Einkaufsgenossenschaft. Da haben sich Arbeiter zusammengetan und haben Nahrungsmittel gemeinsam in immer größeren Strukturen dann eingekauft und in Läden dann verkauft und haben sogar an dem Gewinn partizipiert. Und natürlich wollten sie Marktmacht aufbauen, weil ein einzelner Laden gegenüber gerade der fabrikmäßigen Produktion von Lebensmitteln oder gegenüber großen Bauern kaum Marktmacht hat. Der muss mehr oder weniger die Preise zahlen, die die verlangen. Je größer das wurde, größer dieser Konsum zum Beispiel wurde, desto mehr Marktmacht hatte er, desto günstigere Preise konnte er anbieten. Und nichts anderes ist das, was Großunternehmen heute tun. Natürlich haben die großen Einfluss auf den Markt, auf den Markt. Natürlich ist es etwas anders, wenn jemand kommt und nimmt mir hunderttausende Tonnen von irgendetwas ab, anstatt der nimmt mir ein paar hundert Kilogramm ab. Aber das ist etwas im Interesse der Konsumenten. Und es ist ja nicht so, dass es nicht andere Läden gäbe. Man kann auch von jetzt teurer einkaufen, wenn man will. Also wer teure Lebensmittel kaufen will, hat kein Problem in Deutschland. Er kann teure Milch, oder sie natürlich, kann teure Milch kaufen, teure Eier, teures Gemüse, teures Obst. All das gibt es. Es gibt genug teure Sachen. Aber was wollen viele? Sie wollen staatlicherseits dafür sorgen, dass alle mehr bezahlen. Und warum das so ist, dazu komme ich nach meinem kurzen Werbebreak. Wie immer erwähne ich hier, dass man asozial natürlich und alle anderen Audioprodukte von Eigentümlich Frei auf YouTube und vielen anderen Kanälen, die ich gar nicht alle aufzählen kann, frei hören kann. Aber man muss es nicht frei hören. Man kann dafür bezahlen. Der Link dazu, wie das geht, spezifiziert für eine Sendung oder für das gesamte Audioangebot, steht bei allen Anbietern direkt drunter. Da kann man bezahlen. Und keine Angst, der Preis kann hier selber festgelegt werden. Könnte sein, dass Sie, wenn Sie zu wenig bezahlen, mal zu Frau Merkel ins Kanzleramt eingeladen werden. Aber glaube, wird nicht so schnell passieren. Wir werden Sie jedenfalls nicht dazu auffordern. So, das war die kleine Werbeeinblendung. Jetzt geht's weiter. Die politische Ökonomie des Ganzen, was wir hier besprechen, ist leider sehr viel komplizierter, als dass es nur um Geld ging. Sonst könnte man sagen, okay, die Bauern sollen ein bisschen mehr Geld kriegen, die Immobilienhaie, die man so für Stäbchen verarbeiten will und so, sollen weniger kriegen. Das nützt wieder anderen. Ich habe schon bei den Mietern gesagt, dass es natürlich den Mietern nur an der Oberfläche nützt. Da kommt noch übrigens dazu zu den Argumenten, die ich gebracht habe. Langfristig führt das, wird das natürlich zu Zerfall führen, zu schlechter Wartung, zum Verfall des Kapitals einfach. Weil Kapital, das ist irgendwie was ganz Schlimmes, wenn man sich die heutige öffentliche Debatte anguckt. Dabei ist allein der Zuwachs an Kapital die wesentliche Grundlage dafür, dass wir heute so gut leben, wie wir leben. Dass auch die, die so unsinnige politische Forderungen stellen und leider nicht nur stellen, sondern auch durchsetzen können, so gut leben. Und Kapitalvernichtung führt zu Wohlstandsvernichtung. Man merkt das nicht sofort. Unter anderem, weil unsere Kapitalbasis immer noch so gut ist. Doch diese große Kapitalbasis und das hohe Lebensniveau führt dazu, dass Menschen ihre ökonomischen Präferenzen anders ausrichten können. Sie müssen gar nicht mehr ans Überleben denken. Die meisten Leute müssen nicht dran denken, ob sie sich Lebensmittel leisten können oder nicht. Wenn sie Kaviar kaufen, vielleicht, oder irgendwas ganz Teures oder sowas. Ja, natürlich dann ja, aber nicht, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Müssen Sie nicht, müssen Sie bei kaum irgendetwas. Und drum haben Sie Präferenzkalküle, in denen ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Und es kommt eine der unangenehmsten menschlichen Eigenschaften dann zum Vorschein. Es reicht ja, wie gesagt, Ihnen nicht, dass Sie selber mehr bezahlen dürfen. Nee, das reicht nicht. Alle sollen mehr bezahlen dann. Nämlich die Eigenschaft, anderen Menschen das, was man für gut und richtig hält, vorzuschreiben. Und das nicht nur, indem man sie zutextet und sie versucht zu überzeugen und Klimascham, Essscham, Reisescham und sowas alles in ihnen weckt. Nein, das reicht nicht. Es muss staatlich der Preis festgesetzt werden. Und daran haben Menschen Freude. Das ist für die sozusagen ein geldwerter Vorteil. Für manche Leute müsste man vielleicht das besteuern, wenn sie andere regulieren. Das ist übrigens eine hervorragende Idee, finde ich. Menschen sehen das ja praktisch als Geldwert an, nicht, dass sie wohlhabender wären oder Wohlstandsverluste vermeiden, sondern dass sie anderen vorschreiben können, was die zu tun und zu lassen haben. Da fühlen die sich wichtig. Das kann man bestimmt messen. Und das ist ein geldwerter Vorteil von allen, die für unsinnige Regulierung stimmen. Man könnte zum Beispiel mal bei denen, die in Berlin für einen Mietendeckel sind oder jetzt noch schärfer für die Enteignung. Ich habe neulich gerade wieder Plakate gesehen, da werden die Unterschriftensammler für das Enteignungsvolksbegehren von Wohnungen gesucht. Ja, bildet Sammelgruppen, stand da. Ich habe es erst gar nicht verstanden. Ob die Altpapier sammeln sollten? Nein, die sollen Unterschriften sammeln. Und leider ist das eben kein Altpapier, sondern bestimmt dann die politische Debatte. Und diese Leute, finde ich, haben dadurch, dass sie Menschen schikanieren wollen, einen geldwerten Vorteil. Fällt nicht gleich an, wie ich den berechnen sollte, aber ich finde, in der Logik dieser Menschen müsste man den besteuern. Die wollen ja auch alles besteuern, was irgendwie im Spaß macht. Da müsste man vielleicht eine Schikanierungs- oder Regulierungssteuer einführen für Leute, die sich wohlfühlen, wenn sie anderen ihre eigenen Werte vorschreiben können. Eine ganz hervorragende Idee, sollte man mal verfolgen. Das ist also Teil der politischen Ökonomie, dass sich immer mehr Leute wohlfühlen und dass das ihnen ökonomisch gar nicht schadet. Die haben sichere Jobs, wo auch immer. Denen geht's gut. Die können anderen etwas vorschreiben. Das machen die auch super gern. Ja? Das ist das Kleingärtnerwesen hoch drei. Die schreiben sich auch gegenseitig alles was vor. Aber fairerweise muss man sagen, die machen es wenigstens freiwillig. Da wird niemand dazu gezwungen. Das war eine kleine Abschweifung. Gehen wir wieder zurück zu den Lebensmitteln und zu den Mieten. Die beiden Beispiele habe ich ja hier ausgewählt. Es müssen nicht nur Gruppen besser gestellt werden oder vermeintlich besser gestellt werden oder zumindest das Gefühl bekommen, dass sie besser gestellt werden, die Mieter etwa, sondern es müssen auch Gruppen irgendwie an den Pranger gestellt werden. Das gehört immer zu einem cleveren politischen Schamregulierungskonzept dazu. Und interessanterweise, darum habe ich ja diese Beispiele auch gewählt, ist das hier genau umgekehrt. Und das zeigt, wie irre es ist. Bei den Mieten werden die Vermieter, die Immobilieninvestoren an den Pranger gestellt. Bei Lebensmitteln werden diejenigen an den Pranger gestellt, die billige Lebensmittel kaufen. Irgendwie sind die Lebensmittelhändler, die liegen ja nur irgendwie dazwischen. Das Ganze ist übrigens auch vollkommener Unfug, wenn man sich mal die Umsatzrenditen anguckt. Lidl, Aldi und so, die machen Milliarden, aber die machen Milliarden, weil sie so gigantische Umsätze machen. Die Umsatzrenditen, die kann man vergessen. Die kann man weitgehend vergessen. Das Geschäft würde eigentlich kaum jemand machen. Gehen auch viele pleite von diesen ganzen Ketten. Das ist ja erstaunlich, wenn die so fürchterliche Geschäftspraktiken haben, oder? Aber es ist ja Konkurrenzdruck. Aber der ermöglicht vielen Menschen, viele Sachen zu kaufen, die sie sich noch vor ein paar Jahrzehnten, von Jahrhunderten gar nicht zu reden, gar nicht kaufen konnten. Aber das sind die Blöden, die kennen den Wert der Lebensmittel nicht. Da kommt auf einmal so eine Dimension rein, der Wert der Lebensmittel. Wir müssen nämlich Ramelow, Linker, ja. Wert der Lebensmittel, Mindestpreise. Und damit denkt man dann, man nützt den Bauern. Die Bauern haben gerade protestiert. Zu Recht in vieler Hinsicht, nicht in jeder Hinsicht, komme ich im dritten Teil dazu. Und dann gibt man denen was. Man gibt denen jetzt die Bauernmilliarde. Das zeigt so das Beschämende und Entwürdigende, dass dieses ganze Geschacher in einem politischen System hat. Dieses Subventionsgeschacher, diese politische Ökonomie. Man muss Menschen etwas geben oder wenigstens so tun, dass man ihnen was gibt, dass es für sie wahlentscheidend ist und die Kosten so verstecken, dass es für die anderen, die zahlen oder die leiden, nicht wahlentscheidend ist. Das ist der Trick. Aber immer öfter verschätzen sich Politiker gerade in Deutschland irgendwie dabei. Die Reaktion der Bauern über die Bauernmilliarde war ja nicht so super. Die fanden das auch irgendwie entwürdigend, dass man sie nun so abspeist. Die wollen ernst genommen werden. Nun ist allerdings ernst genommen werden und geachtet werden und geliebt werden auch nicht so richtig was, für das man demonstrieren kann. Das möchte ich fairerweise hier auch sagen. Aber sie sind ja die, die man besser stellen will. Und zwar vor allem die kleineren Landwirte. Die naheliegende Idee, wie man alle kleinen, übrigens auch kleine Ladenbesitzer in den Branchen, in denen es die noch gibt, entlasten kann, auf die kommt irgendwie gar niemand. Einfach deregulieren. Und zwar nicht, indem man die Regulierung ändert, sondern indem man sie wegfallen lässt. Regulierungen, das kann man sagen, sind immer eine versteckte Subvention für Großunternehmen. Die können nämlich viel leichter damit umgehen. Ich bin überhaupt kein Feind von Großunternehmen, weder von Großhandelsketten noch von großen Agrarunternehmen oder sonst irgendwas. Ich weise hier nur darauf hin, dass jede Art von kleinteiliger Regulierung, im Übrigen auch das Steuersystem und sowas, eine versteckte Subvention für die Großen sind. Interessant, ja. Okay, dass das also Subventionen für die Großen sind. Und die Kleinen schädigt. Und wenn dann die Regulierung zu Nitraten oder zu sonst irgendetwas noch aus Europa kommt, dann wird es gewöhnlich noch gefährlicher, denn dann denkt, und das ist einer der großen Nachteile der europäischen Regulierung, jeder deutsche oder Landespolitiker daran, da kann ich ja hinzeigen, das ist europäisch, das müssen wir umsetzen, das ist vollkommen außerhalb jeder Debatte damit öffentlich. So, kann jetzt hier nicht auf einzelne Regulierungen eingehen, aber das wäre der Weg und nicht, ihnen Milliarden zu geben oder in den Preismechanismus einzugreifen. Hier nochmal der Tipp, man kann auch ein Abo von Eigentümlich Frei abschließen, wenn man das möchte, findet man auch den Link und es würde uns alle freuen, aber wir freuen uns auch so über jeden Zuhörer natürlich. Und darum komme ich jetzt zum dritten Teil. Und jetzt schauen wir uns mal noch die weiteren Argumente an. Wir haben jetzt schon so ein bisschen diskutiert, dass Kosten versteckt werden, dass bestimmte Gruppen bevorteilt werden, die da wohnen oder die, die sich super wohl dabei fühlen, wenn sie anderen was vorschreiben können. Jetzt kommt gerade bei der Landwirtschaft, komischerweise Vermieter, Leute, Menschen, die Häuser bauen oder das finanzieren, das konzipieren, Konzepte dafür machen, die brauchen offensichtlich die Achtung nicht. Das sind überhaupt geradezu Unmenschen, außer es sind Baustadträte, die mit dem Geld anderer Leute irgendwelchen Unfug bauen, den sie dann oft wieder abreißen müssen. Nein, aber die, die das privat machen, die brauchen die Achtung nicht. Ich glaube, die politischen Konzepte dahinter, das sind einfach sehr wenige. Und ich kann garantieren, es geht auf, das werden noch viel weniger werden, die sowas machen. Doch kommen wir mal zu diesem Argument, die Bauern brauchen Achtung. Ich glaube, die größte Achtung, die einem von einem Staat entgegengebracht werden kann und von Regulierern, ist, einen in Ruhe zu lassen. Sobald man anfängt, eine Gruppe herauszupicken und irgendwie besonders zu behandeln, ist das kein Zeichen von Achtung, sondern ein Zeichen dafür, dass die Gruppe, wie in dem Fall die Bauern, ein Spielball der Politik werden. Zur Deregulierung hatte ich schon was gesagt. Und das Argument aber auch der Bauern ist, wir müssen mehr geachtet werden und natürlich wollen sie auch mehr verdienen, obwohl ehrlich gesagt nicht alle Bauern, die in Berlin bei diesen Demos waren und so den allerärmsten Eindruck machten, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt Höfe sterben. Doch Höfe sterben ist per se kein Problem. Das Unternehmen, das ist für jeden Einzelnen ein Problem, ist aber kein Problem, das staatliches Handeln erfordert. Denn Unternehmensgrößen sind nichts, was der Staat vorschreiben könnte. Ich habe vorhin Mechanismen gesagt, wo er große fördert, ganz massiv. Ich glaube, dass das auch in der Landwirtschaft so ist. Aber er sollte auch nicht kleine besonders fördern. Denn natürlich gibt es ja Gründe dafür, dass Unternehmen größer werden. Da gibt es Effizienzgewinne, Wirtschaftlichkeitsgewinne und die kommen gerade in der Landwirtschaft natürlich den Kunden zugute. Das ist ganz offensichtlich. In der Landwirtschaft ist es ja letztlich noch perverser. Das ist ja nun ein hochsubventionierter Wirtschaftszweig. Und Subventionen haben die gleiche Eigenschaft wie auch komplizierte Steuern. Subventionen sind auch ziemlich kompliziert. Da muss man viel Papiere ausfüllen und sowas. Es ist viel Bürokratie. Und es hat Skaleneffekte. Wenn ich die gleiche Zeit brauche, um einen Antrag für die Subventionen auf 10 Hektar auszufüllen, wie für 1000 Hektar, bloß die Zahlen sind andere, da muss man nicht sehr viel von Ökonomie verstehen, um zu sehen, wer die größeren Vorteile hat, wie Skaleneffekte hier wirken. Also die Subventionen bevorzugen auch Großunternehmen. Weglassen. Genauso wie viele der Regulierungen. Da sagt man, oh Gott, würden die uns da nicht alle so ganz fürchterliches Zeug zu essen geben, wenn die Regulierungen wegfielen. Vielleicht muss nicht jede Regulierung sofort wegfallen, aber ich glaube, dass in einer so reichen Gesellschaft sofort private Institutionen entstehen würden, die Lebensmittel testen. Dass gerade für große Unternehmen das Image unglaublich wichtig ist. Die können sich es gar nicht leisten, irgendwelchen Dreck zu verkaufen, um den Preis großer Umsatz- und Gewinnverluste und Pleite zu gehen. Ja, also dass wir ohne staatliche Regulierung in einer unsicheren Welt leben würden und uns gegenseitig vergiften würden oder von unseren Bauern vergiftet werden würden, das ist grober Unfug. Die Bauern leben in einem Umfeld, in dem sie Subventionen ein wichtiger Teil ihrer Lebensgrundlage sind und Protektionismus. Ganz massiv. Viele Verhandlungen auf globaler und auch auf regionaler Ebene im Handel scheitern immer wieder an den Bauern. Sie scheitern nicht an den Personen der Bauern, sondern daran, dass Regierungen ganz scharf drauf sind, ihre jeweiligen Bauern zu schützen. Da kann man erhebliche Zweifel dran haben, ob das richtig und notwendig ist. Das letzte Argument, was es dann gibt, ist Landschaftsschutz. Und sowas. Sie haben, das sind doch Kulturlandschaften. Naja. Deutschland hat viel Wald, Deutschland hat viele Felder, das Land verändert sich. Ich glaube, man muss Bauern nicht dafür bezahlen, dass sie Bauern sind und dass sie Felder bewirtschaften und dass das dann schön aussieht, wenn man da lang fährt. Das halte ich für eine sehr gefährliche Tendenz, vor allem, weil auch die bezahlen, die vielleicht andere Flächennutzung auch schön fänden. Womit ich nichts dagegen sage, dass für die bestimmte Bewirtschaftungsform vielleicht einen allgemeinen Nutzen haben, bestimmten Gegenden, vielleicht durch Firmen, aber wenig, durch den Staat oder durch private Stiftungen gefördert werden können. Ich finde es zum Beispiel ganz spannend, dass große private Stiftungen Land kaufen und dann dort den Wald wachsen lassen, einfach ohne ihn zu nutzen. Kann man machen. Gleichzeitig sollte es auch Leute geben und wird es auch immer geben, solange man das nicht unterbindet, die den Wald nutzen, die Holz verkaufen, aus denen dann Möbel und was auch immer gemacht wird. Ergo, dies moralisch Aufgeladene kann auch ein politisches Instrument sein und das ist dann nicht mehr unbedingt freiheitlich und freiwillig. Also es ist auch nicht richtig, alle Menschen dafür heranzuziehen, dass ein bestimmtes Landschaftsbild von bestimmten Gruppen erhalten bleibt, was meistens von einem ziemlich peinlichen Romantizismus getragen ist. Oder ich nehme das peinlich von mir aus zurück. Man kann da sehr geteilter Meinung drüber sein, jedenfalls teilen das nicht alle. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir sollen weniger essen, sollen im Übrigen auch weniger wegwerfen und sowas. Lieber, dass es mal ein bisschen schlecht wird und so, aber wenn wir es zu früh wegwerfen. Aber wir sollen weniger essen, mehr Geld dafür bezahlen, also unsere Ressourcen dafür mehr einsetzen. Dafür verspricht uns der Staat, dass wir mehr oder billiger wohnen können. Spannend. Aber es ist keine Staatsaufgabe, wie ich meine Ressourcen einsetze. Vielleicht will ich in einer kleinen Wohnung wohnen und jeden Tag Kaviar essen. Oder in einer großen. Und Lidl-Brot essen. Mit Lidl-Margarine. Oder Aldi. Und wenn diese Entscheidung, wie viele, viele, viele andere, den Menschen weggenommen werden, dann sind wir auf einer schiefen Ebene in einen Regulierungsstaat. Und das Schlimme ist, in einen viel stärkeren Regulierungsstaat und vor allem in so einen Volkserziehungsstaat, in dem den Menschen noch im kleinsten Lebensbereich von anderen Menschen gesagt wird, was gut und was schlecht ist. Wie gesagt, sagen, habe ich zu Anfang schon mal erwähnt, sagen kann man das ja. Aber die wollen die Menschen dazu zwingen und das ist die schiefe Ebene. Dass bestimmte Gruppen andere versuchen, zu allen möglichen Dingen zu erziehen, mit mehr oder weniger sinnvollen Argumenten. Aber selbst wenn die Argumente sinnvoll sind, ist es nicht richtig, Menschen die Lebensstile aufzuzwingen, und zwar in immer kleinteiliger Weise. Ernährung und vieles andere. Und übrigens, bei Wohnen trifft das auch zu. Man wird mit dem, was man tut, nämlich dass man Städte statischer macht, dass bestimmte Leute immer im Zentrum weiter auch wohnen können, auch wenn sie die Wohnung gar nicht mehr nutzen wollen und es eigentlich ineffizient wäre bei Marktpreisen, wird man zu einem verstärkten Wachstum der Vororte kommen, der Suburbs. Und dann hat man wieder mehr Verkehr. Den will man aber auch irgendwie weghaben. Und so sieht man, dass sich natürlich diese ganzen Regulierungen dann gegenseitig oft neutralisieren und vor allem widersprechen. Aber es gibt Menschen, die fühlen sich gut dabei und Menschen, die wählen deshalb Parteien. Und solange das so ist, wird sich daran nichts ändern. Das ist heute mal ein bisschen trauriger Ausblick, aber das nächste Mal bin ich wieder optimistischer. Beim nächsten Mal sind wir dann schon den ersten Schritt gegangen in den Vorwahlen in den USA. Wir haben noch andere schöne Sachen erlebt. Vielleicht reden wir nochmal über das, was dabei rausgekommen ist beim Treffen von Frau Merkel mit den Chefs von Aldi, Lidl, Edeka und so weiter. Vielleicht auch nicht, überlege ich mir noch, ist eigentlich zu unappetitlich. Okay, jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Asozial.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.